Man kann sagen, die gute alte repräsentative parlamentarische Demokratie ist in die Jahre gekommen. So wie sie jetzt aufgestellt ist, erzeugt sie viel Frust bei den Bürgerinnen. Es ist offensichtlich an der Zeit für einige grundlegende Erneuerungen.
Das ist Petra Maria Große-Lordemann, die mit Norbert Bernhold von der Akademie Solidarische Ökonomie über Demokratie spricht. Mit dieser 19. Podcast-Folge beginnen wir, nach unserem kleinen Ausflug in die Care-Arbeit, eine neue, dreiteilige Serie, in der wir uns ausführlicher mit dem Thema Demokratie beschäftigen. Es soll darum gehen, zentrale Schwachstellen der heute praktizierten Demokratie in den Ländern der westlichen Welt zu benennen. Wir wollen ergründen, warum Demokratie in ihrer aktuellen Form für viele nicht mehr sexy ist und warum in der Folge populistische Tendenzen in Deutschland, Europa und der ganzen Welt massiv auf dem Vormarsch sind. Viele der hier vorgetragenen Gedanken beziehen sich auf das kürzlich erschienene Buch von Norbert Bernhold mit dem Titel Resonante Demokratie: Gestaltungsmöglichkeiten für eine selbstwirksame Gesellschaft. Es ist in der Buchreihe Impulse für eine solidarische Gesellschaft erschienen. Die Verlagsangaben sind in den Shownotes enthalten. Wir danken unseren Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören und Mitdenken. Danke auch an diejenigen, die uns auf der Seite der Akademie oder der Facebook-Seite Kommentare hinterlassen oder Fragen stellen. Über Reaktionen freuen wir uns immer, über Kritisches wie Wohlwollendes. Die Krisen überwinden. Alternativen zur kapitalistischen Wirtschaft. Eine Podcast-Reihe von Autoren der Akademie Solidarische Ökonomie.
Hallo zusammen. Norbert, Christoph, schön, dass ihr wieder dabei seid. Willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Die Krisen überwinden. Auswege aus der kapitalistischen Wirtschaftsweise. Wir starten heute mit einer neuen Serie zum Thema Demokratie. Norbert, worum soll es in dieser Serie gehen?
Naja, wir greifen damit ein Thema auf, worüber in der Gesellschaft seit geraumer Zeit intensiv diskutiert wird. An der Demokratie, oder vielleicht besser an der von uns praktizierten und gelebten Demokratie, wird ja von vielen Seiten Kritik geübt. Wir wollen uns diese Kritik aus der Perspektive einer solidarischen Gesellschaftsidee genauer anschauen, um dann auch konkrete Vorschläge vorzustellen.
Dabei sind mehrere Ebenen voneinander zu unterscheiden. Eine unserer Annahmen in diesem Podcast ist, dass das Funktionieren einer demokratischen Gesellschaft, die ein gutes Leben für alle ermöglichen soll, sehr stark vom Geld- und Wirtschaftssystem abhängt. Auch in dieser kleinen Reihe spielt also das Geld- und Wirtschaftssystem eine große Rolle. So haben wir in unserer Analyse zum gegenwärtigen Wirtschafts- und Geldsystem in den zurückliegenden Folgen bereits aufgezeigt, dass das Geldsystem an sich schon antidemokratisch ist, weil nicht Organe des demokratischen Staates das Gros der Geldmenge schöpfen, sondern private Geschäftsbanken unter Profitgesichtspunkten. Viele weitere systemisch angelegte antidemokratische Erscheinungsformen, angefangen bei der Macht der Konzerne bis hin zur Vernachlässigung von Kindern und Jugendlichen und der Besserstellung älterer Menschen bei der Mittelzuwendung, ließen sich hier anfügen.
Eine weitere Ebene ist das demokratische System an sich, unsere repräsentative Demokratie in Deutschland. Wir delegieren als Wählerinnen und Wähler unsere Macht an Repräsentantinnen und Repräsentanten in den Kommunen, auf Ländern, auf Bundes- und Europaebene. Zwischen den Wahlen jedoch gibt es für die Wählerinnen und Wähler kaum Möglichkeiten, demokratisch mitzubestimmen, ganz anders als etwa in der Schweiz. Wir wollen es aber nicht bei der Analyse und der Kritik bleiben lassen, sondern möchten ein eigenes demokratisches Modell vorstellen, die sogenannte resonante Demokratie, die sowohl in einer solidarischen Gesellschaft als auch in einer kapitalistischen Gesellschaft eine bessere demokratische Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger ermöglichen würde.
Damit ergeben sich sozusagen drei große Kapitel in der neuen Serie. Im ersten Kapitel gehen wir der Frage nach, warum in weiten Teilen der Gesellschaft ein großes Unbehagen nicht nur zur aktuell gelebten Demokratie, sondern auch ganz allgemein zur Demokratie als Staatsform herrscht. Im zweiten Kapitel geht es dann darum, wie eine gelingende Demokratie aussehen könnte. Und im dritten und letzten Kapitel wollen wir konkret vorstellen, wie die von uns vorgeschlagene resonante Demokratie nicht nur in einer solidarischen Gesellschaft, sondern auch unter kapitalistischen Rahmenbedingungen umgesetzt werden könnte.
Beginnen wir also mit der Frage nach den Ursachen für das allgemeine Unbehagen an der derzeitig gelebten Demokratie. Die Aussagen der BürgerInnen sind da wirklich alarmierend. Erst vor ein paar Wochen stand in der Times, dass sie 52% der jungen EngländerInnen zwischen 13 und 27 Jahren dafür ausgesprochen haben, dass England von einem Diktator statt von einem gewählten Parlament inklusive Premierminister regiert werden sollte. Das klingt nicht wirklich gut.
In Deutschland ist es ja nicht anders. Da wünschen sich ein Viertel der Bürgerinnen eine starke Führerpersönlichkeit, die uns, demokratisch gewählt oder nicht, durch diese rauen Zeiten führen soll. Die Werte steigen jedes Jahr. Die Umfragewerte aus England passen also absolut in die Zeit.
Fragt man Menschen ganz allgemein, was sie von der Demokratie als Staatsform halten, sagen fast 98% der Gefragten, dass sie unbedingt in einem demokratischen Staat leben wollen. Demokratie hat eigentlich ein gutes Image, ist ein positiv besetztes Wort. Wir sind ja sogar bereit, dafür Kriege zu führen.
Ja, hakt man dann aber nach, ändert sich das Bild gewaltig. In allen neueren Befragungen kommt heraus, dass mehr als 2/3 der Bürgerinnen der Demokratie, jedenfalls so wie wir sie derzeit leben, nicht mehr zutrauen, die Probleme unserer Zeit bewältigen zu können. In mehreren Studien zeigte sich, dass nur knapp 60% der erwachsenen Bürger in Deutschland noch Vertrauen in unsere Demokratie haben. Der Anteil derjenigen, die Zweifel an der Demokratie haben, steigt Jahr für Jahr. Unserer Demokratie bläst der Wind ins Gesicht.
Zweifellos ist das überall spürbare Unbehagen an unserer Demokratie auch eine Reaktion auf die vielen Krisen, die uns seit einiger Zeit schon beschäftigen. Häufig haben etwa Regierungen unpopuläre Entscheidungen treffen müssen, die nicht überall auf Zustimmung gestoßen sind. Manchmal wurde auch, wie etwa in der Pandemie, aus Unkenntnis falsche Entscheidungen getroffen. Wir erleben die sogenannten Wutbürger oder die Pegida-Märsche und die Montagsdemonstration. Ebenso sehen wir Landwirte, die mit ihren Traktoren so manchen Verkehr zum Erliegen bringen und Regierungen schließlich einknicken lassen.
Doch genau hier gilt es zu unterscheiden, aus welcher gesellschaftlichen Ecke die Kritik an unserer repräsentativen Demokratie kommt. Da gibt es die wissenschaftlich begründete Kritik und die politisch argumentierende Kritik, die aus Machterwägungen heraus einen Umbau des demokratischen Systems befürwortet.
Auch gibt es eine immer lauter werdende Kritik, die sich mit Slogans »Wir müssen uns die Demokratie zurückholen« oder »Zu Volkeswille« brüstet. Rechte oder rechtextreme Vordenker aus den Reihen der AfD fordern letztlich ein Ende der Demokratie, weil die gegenwärtige Ausübung der Demokratie nicht dem Willen des Volkes entspreche. Diese Forderungen laufen auf ein Ende jeglicher demokratischer Praxis hinaus. Und auch dies ist natürlich eine Kritik an unserer praktizierten Demokratie.
Noch weiter gehen die Ansätze, die wir in Ungarn, Italien, besonders aber in den USA und Argentinien sehen. Hier plädiert eine ganz kleine Anzahl Superreicher für die Abschaffung des Staates und der Verwaltung. Nicht mehr die Wählerinnen und Wähler bestimmen über ihre Gemeinschaft, nicht mehr Gesetze oder oberste Gerichtshöfe, sondern Auto- und Plutokraten. In ihren Augen sind Wahlen oder demokratische Auseinandersetzungen letztlich nur Zeitverschwendung. Macht, so das Credo des libertären und ultraliberalen Lagers, gehöre in die Hände von reichen Visionären, die ihre Vorstellung von Fortschritt viel schneller und besser durchsetzen könnten als die Masse.
Vielfach sind es populistische Forderungen von rechter und rechtsextremer Seite, die über Fake News in sozialen Medien, flankiert von öffentlich-rechtlicher Berichterstattung, über die Maßen stark gemacht werden. Dies verzerrt das Meinungsbild erheblich und es fällt schwer, echte von populistischen Forderungen nach Veränderung des demokratischen Systems zu unterscheiden. Dennoch bleibt der Wunsch nach mehr demokratischer Teilhabe selbstverständlich richtig und legitim. Über die Ursachen für diesen Imageverlust ist in vergangenen Jahren viel geschrieben und gesprochen worden. Ein paar dieser Argumente rufen wir an dieser Stelle nochmal in Erinnerung, auch weil wir damit schon auf wichtige Ansatzpunkte der von uns dann später vorgestellten resonanten Demokratie hinweisen wollen.
Man kann sagen, die gute alte repräsentative parlamentarische Demokratie ist in die Jahre gekommen. So wie sie jetzt aufgestellt ist, erzeugt sie viel Frust bei den Bürgerinnen. Es ist offensichtlich an der Zeit für einige grundlegende Erneuerung. Die emanzipierten Bürgerinnen des 21. Jahrhunderts wollen sich nicht mehr damit zufrieden geben, wenn sich die demokratische Teilhabe einzig darauf beschränkt, alle 4 oder 5 Jahre den Gang zur Wahlurne anzutreten. Sie möchten wirklich mitbestimmen und mitgestalten können.
In unserer repräsentativ-parlamentarischen Demokratie haben sich Verkrustungen und Strukturen herausgebildet, die bei vielen BürgerInnen eher Widerwillen und Politikverdrossenheit als den Wunsch nach aktiver Teilnahme hervorrufen. Politik ist vielfach zu einer Ware verkommen, die mithilfe von Marketingstrategen an die BürgerInnen verkauft wird. BürgerInnen werden zu Kunden, die umworben werden wollen. Damit können sie sich zwar für ein Angebot entscheiden, die Gestaltung des Angebots bleibt aber bei den Herstellern, sprich den PolitikerInnen und den Parteien.
Nur scheinbare Partizipationsmöglichkeiten werden von den BürgerInnen als Mogelpackungen sofort erkannt und nicht akzeptiert. Man entscheidet sich viel lieber gleich für das Original einer autokratischen Regierung. Wenn schon Demokratie, dann verlangen die BürgerInnen auch wirkliche Teilhabe.
Fangen wir mal mit der Debattenkultur an. Als normal sozialisierter Bürger reibt man sich die Augen, wie die PolitikerInnen miteinander umgehen. So beschimpfen sich die PolitikerInnen gegenseitig mit den wüstesten Ausdrücken wie katastrophal, desaströs, unterirdisch, ungeheuerlich und so weiter. Kein Adjektiv, kein Kraftausdruck scheint stark genug zu sein, den oder die politisch Andersdenkenden zu diskreditieren. Hauptsache, man bekommt ordentlich Beifall von den eigenen Anhängern. Von einem respektvollen Umgang oder gar von Wertschätzung, wie man das von verantwortlichen Persönlichkeiten erwarten könnte, kann keine Rede sein. Kaum einer scheint zu merken, wie hier bereits reiner Populismus praktiziert wird.
Die Medien fördern natürlich diese Art der Auseinandersetzung, lassen sich mit diesem Politiktheater doch hohe Einschaltquoten erzielen, beziehungsweise die Zahl der Follower in den sozialen Medien extrem erhöhen. All das bleibt nicht ohne Auswirkungen auf die allgemeine Debattenkultur. Persönliche Diffamierungen bis hin zu körperlicher Gewalt bei Parteikonferenzen oder beim Plakatekleben sind inzwischen mehr die Regel als die Ausnahme. Immer mehr Politikerinnen scheuen die Öffentlichkeit aus Angst um ihre Familie und sich. Manche Anfeindungen sind so massiv, dass Berufspolitikerinnen und Politiker ein Burnout erleiden oder, wie Kevin Kühnert, gleich ganz aussteigen.
Ein Musterbeispiel dieser auf den Effekt ausgerichteten Politik erleben wir gerade jetzt im Frühjahr 2025. So hat Friedrich Merz als Oppositionsführer vehement und mit der oben genannten Rhetorik gegen eine weitere Staatsverschuldung geschimpft. Kaum hat er selber Regierungsverantwortung, ist all das vergessen. Und er treibt sogar mit Hilfe einer Änderung des Grundgesetzes die Staatsverschuldung innerhalb weniger Wochen in eine bislang nicht gekannte Höhe.
Eine Kehrtwendung um 180 Grad. Hätte er diese Politik bereits als Oppositionsführer unterstützt, statt sich als Blockierer zu profilieren, stände Deutschland heute weitaus besser da. Aber ihm ging es vorher nicht um das Gemeinwohl, sondern um die Zerschlagung der Regierung und die eigene Karriere. Demokratie zum Abgewöhnen.
Wir Bürger und Bürgerinnen erleben eine Politik, in der es nicht darum geht, gemeinsam eine gute Lösung zu finden, sondern in der es vor allem darum geht, Macht zu bekommen, Recht zu haben und auf billigste Art und Weise Beifall zu erhaschen. Eine Verrohung der Sprache und der Sitten, die selbstverständlich Realitäten auch außerhalb des Parlaments schafft. Die Welt teilt sich in Schwarz und Weiß und Gut und Böse. Es geht um Macht und umsonst nichts. Politik verkommt so zu einem mehr oder weniger schlecht gemachten Theater.
Der 2016 verstorbene Publizist Roger Williams hatte kurz vor seinem Tod den Bundestag ein Jahr lang beobachtet. Er beschrieb, wie die Auseinandersetzungen im Parlament von Respektlosigkeit, gegenseitiger Missachtung und Herabsetzung aller Art bestimmt waren. Niemand dürfte je seinen Standpunkt verlassen. Niemand dürfe je überzeugt werden. Zum Handwerkszeug der Protagonisten gehörten Diffamierungen des politischen Gegners bis hin zu der Verbreitung der berühmt-berüchtigten Fake News.
Wen wundert es, wenn viele BürgerInnen sich mehr oder weniger angewidert von diesem eitlen Diskussionsstil, in dem Rhetorik und Frechheit den Ton angeben, abwenden? Entscheidend für das Gelingen einer Demokratie ist natürlich, ob die Menschen sich gesehen fühlen, ob sie das Gefühl haben, gehört und wahrgenommen zu werden.
Dies ist allerdings, Norbert, wenn man ehrlich ist, ein kaum zu erfüllender Anspruch. Wie soll es möglich sein, dass in einem Volk mit 80 Millionen Menschen sich jeder und jede gehört und wahrgenommen fühlt und sogar noch das Gefühl hat, mitgestalten zu können?
Naja, wir lösen das Problem bekanntlich, indem wir die Volksherrschaft für eine bestimmte Zeit an gewählte Abgeordnete delegieren. Diese entscheiden dann für die Dauer einer Legislaturperiode für uns Bürger und Bürgerinnen. In dieser Zeit gibt es zumindest auf Bundesebene keine weiteren Möglichkeiten der Partizipation. Lediglich in manchen Bundesländern und Kommunen können, allerdings unter ganz unterschiedlichen Bedingungen, Volksentscheide bzw. Bürgerentscheide durchgeführt werden. An dieser Praxis wird schon seit geraumer Zeit Kritik geübt. Eine Änderung scheint aber auf absehbare Zeit nicht möglich zu sein.
Die Risiken und Nebenwirkungen dieser Abgabe von Macht an einige Repräsentanten liegen auf der Hand. So können die Repräsentanten beispielsweise ihre eigenen Interessen entwickeln und sich damit mit ihren Entscheidungen immer mehr von denen entfernen, die sie eigentlich repräsentieren sollen.
Diese repräsentativ-parlamentarische Demokratie bringt in der Tat neben den bekannten Vorteilen auch eine Reihe weniger schöner Begleiterscheinungen mit sich, die dazu beitragen, dass in großen Teilen der Bevölkerung die Unzufriedenheit mit der demokratischen Praxis ständig wächst. Wir haben eben bereits schon auf das wenig appetitliche Schautheater hingewiesen.
Ein weiterer Aspekt, der geradezu zwangsläufig Frust erzeugen muss, ist, dass die Wähler mit der Wahl einer bestimmten Partei immer ein ganzes Paket wählen. So wählt beispielsweise Frau Schulze die Partei X aufgrund des Einsatzes dieser Partei für alle ökologischen Fragen. Gleichzeitig betreibt diese Partei aber eine Außenpolitik, die stark auf den Einsatz von militärischen Mitteln setzt, also den Einsatz von Waffen jeglicher Art zur Durchsetzung nationaler Interessen unterstützt. Eine Position, die Frau Schulze ablehnt. Und wie viele andere Bürgerinnen gerät sie folglich bei den Wahlen in einer parlamentarischen Demokratie in erhebliche Konflikte. Denn wir alle können zwischen den Wahlen ja nicht noch einmal unsere Stimme abgeben.
Die Problematik der Delegation und der Repräsentation kann sich durch das Wahlsystem nochmal erheblich verschärfen. Das Wahlsystem ist von großer Bedeutung für die Zusammensetzung des Parlaments. Mehrheitswahlsysteme, die nach dem Motto »The winner takes it all« funktionieren, verzerren den Wählerwillen erheblich. Bis zu 50% der Stimmen eines Wahlkreises können einfach unter den Tisch fallen. Insbesondere bei den Präsidentschaftswahlen in den USA spielt dies eine große Rolle. Es muss den Kandidaten unbedingt gelingen, bestimmte Wahlkreise für sich zu gewinnen und sei es mit einer Mehrheit von 100 Stimmen. Gelingt dies, bleiben alle anderen Stimmen unberücksichtigt. Gäbe es bei den Präsidentschaftswahlen in den USA direkte Wahlen, wären weder Bush Junior noch Trump im Jahr 2016 zum Präsidenten gewählt worden. Die Mehrheit der amerikanischen Bürgerinnen wollten Al Gore bzw. Hillary Clinton. Mit dem Mehrheitswahlsystem werden kleinere Parteien unterdrückt und die gesellschaftliche Pluralität wird auf eine politische Bipolarität reduziert. In diesem Zusammenhang ist die Professionalisierung der Politik ein weiterer kritischer Punkt. Politik ist bei uns eine Sache für Profis. Nun verfügen Profis sicher über größere Sachkompetenz als ein durchschnittlicher Bürger, aber auch hier haben wir das Problem, dass er oder sie in einer ganz anderen Welt lebt als die BürgerInnen, die er oder sie repräsentieren soll.
Mehr als 90% der heutigen Bundestagsabgeordneten haben Abitur oder Fachhochschulreife. In der gesamten Bevölkerung sind dies gerade mal 33%. 87% der Abgeordneten verfügen über eine abgeschlossene Hochschulausbildung. In der Gesamtbevölkerung sind dies gerade mal 20%. 6% der Abgeordneten haben als höchsten Bildungsabschluss eine Lehre. In der Gesamtbevölkerung sind es aber 50%. Akademiker, Selbstständige und Beamte bilden die größten Gruppen im Parlament und geben hier den Ton an. Viele weitere gesellschaftliche Gruppen lassen sich offensichtlich gar nicht erst als Kandidatin aufstellen oder können sich nicht durchsetzen.
Noch verzerrter sind die Verhältnisse in den USA. Dort haben Menschen, die nicht über ein erhebliches Vermögen verfügen, kaum eine Chance, in den Senat oder in das Repräsentantenhaus zu gelangen. Nach einem Bericht von Focus sind mehr als die Hälfte der Abgeordneten im Repräsentantenhaus Millionäre. Um einen erfolgreichen Wahlkampf zu führen, mussten Kandidaten für das Repräsentantenhaus bei den Wahlen 2012 im Schnitt 1,5 Millionen US-Dollar aufbringen. Für die Wahl in den Senat waren es 10 Millionen US-Dollar. Entsprechend ist das Präsidentenamt in den USA Dynastien oder Millionären wie den Kennedys, Bushs, Clintons oder jetzt Trumps vorbehalten.
Ich möchte nochmal auf die Professionalisierung zurückkommen. Wir Wählerinnen sehen immer wieder Politikerinnen, die eher durch ihre übermäßige Eitelkeit, durch Machtstreben und Geldgier als von Verantwortungsgefühl für das Wohl der Allgemeinheit getrieben werden. Immer wieder zeugen hässliche und unappetitliche Skandale oder einfach nur arrogantes Verhalten von Politikern davon, dass es ihnen vor allem um persönliche Bereicherung in ihrer Tätigkeit geht. Die Professionalisierung scheint also nahezu zwangsläufig mit sich zu bringen, dass sich diese Berufspolitiker vom Alltag derer, die sie vertreten sollen, immer weiter entfernen. So fragt der Autor von Rebook zu Recht, was hat man von einem Parlament voll hochgebildeter Juristen, wenn nur noch wenige von ihnen den Brotpreis kennen.
Natürlich muss Politik professionell von kompetenten und verantwortungsbewussten Menschen durchgeführt und organisiert werden. Dies darf aber nicht dazu führen, dass die BürgerInnen zu Objekten der Politik werden. Sie müssen weiterhin das Subjekt, das heißt die eigentlichen Gestalter der Politik bleiben. Und hier liegt zweifelsohne ein kniffliges Problem, über das wir noch sprechen müssen, wenn wir später unsere Idee einer resonanten Demokratie vorstellen. Dem gängigen Verständnis zufolge geht es in der Demokratie um die Durchsetzung von Partikularinteressen. Dazu ist es notwendig, für die eigene Position Mehrheiten zu beschaffen. Will eine bestimmte Gruppe ihre Interessen durchsetzen, muss sie versuchen, möglichst viele Parlamentarier bzw. Parteien zu überzeugen. Das gelingt nicht allen Menschen. Haben Bürgergeldempfänger oder Kinder aus finanzschwachen Familien doch zwangsläufig eine viel zu schwache Stimme.
Will eine Gruppe ihre Interessen durchsetzen, bildet sie entsprechende Verbände und sorgt dafür, dass dieser Verband in den Medien und in den Gremien gut vertreten ist. Wichtige Player sind dabei Lobbyisten, die von einer Interessensgruppe dafür bezahlt werden, in den entscheidenden Kreisen dafür zu sorgen, dass sich die Abgeordneten für die Sache dieser Gruppe stark machen. Nach einem Bericht des Vereins Finanzwende wurden im Lobbyregister des Bundestages für 2022 mehr als 33.000 Lobbyisten von über 6.000 Organisationen aufgeführt. Damit kam auf jeden der 736 Abgeordneten, die 2022 im Bundestag saßen, mehr als 45 offiziell genannte Einflüsterer. Die größte Zahl dieser Lobbyisten kommt übrigens aus der Finanzbranche.
Wir alle haben uns an diese Praxis gewöhnt. Dieses Verfahren sorgt dafür, dass die lautesten und finanzstärksten beste Chancen haben, dass ihre Interessen berücksichtigt werden. Der sogenannte kleine Bürger ist bei diesem Spiel draußen. Er redet nur frustriert von denen da oben.
Soweit, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, einige kritische Punkte unserer gegenwärtig praktizierten Demokratie. Sie reichen sicher noch nicht ganz aus, um die allgemeine Demokratiemüdigkeit und die Toleranz gegenüber autokratischen Systemen, die zunehmend in den USA, Ungarn und anderen europäischen Ländern Furore machen und das bestehende Demokratiesystem auf eine sehr harte Probe stellen. In der nächsten Folge wollen wir deshalb noch etwas tiefer bohren und das Verständnis von Wirtschaft und Demokratie unter die Lupe nehmen. Wir freuen uns, wenn ihr mit uns diese Reise unternehmt und auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid.
Das war die Folge 19 unserer Podcast-Reihe Die Krisen überwinden – Alternativen zur kapitalistischen Wirtschaft. Heute haben wir uns in unserer kleinen dreiteiligen Serie über das Thema Demokratie unterhalten. Vielen Dank fürs Zuhören und Mitdenken. Und da wir gerade beim Geld sind – diejenigen, die unser Projekt unterstützen möchten, können eine Spende auf unser Konto einzahlen. Wer sich detaillierter mit den Fragen zu unserem Geld-, Wirtschafts- und Finanzsystem befassen möchte, dem sei nochmals unsere Buchreihe empfohlen. Sie heißt Impulse für eine solidarische Gesellschaft und die Verlagsangaben sind in den Shownotes enthalten. Abonnieren können Sie die Podcast-Folgen mit einem einfachen Klick auf den Abo-Button. Und wenn Ihnen und Euch unser Podcast gefällt, so empfehlt uns einfach weiter. Wenn Sie Kontakt mit den Autoren und Autorinnen dieser Reihe aufnehmen wollen oder mehr über die Akademie erfahren möchten, dann besuchen Sie unsere Homepage. Ich heiße Christoph Ecken und ich kümmere mich um den Schnitt, das Marketing und das Hosting dieses Podcasts. Wir freuen uns auf ein Wiederhören in der 20. Podcast-Folge. Dort geht es darum, ob und wie die Systeme Wirtschaft und Finanzen mit dem System der Demokratie interagieren. Vorerst aber freuen wir uns auf Ihre Kritik, Ihre Anregungen und Ihr Mitdiskutieren auf unserer Facebook- und der Internetseite akademie-solidarische-ökonomie.de. Bleiben Sie solidarisch!